Es war ein ruhiger Tag für Susanne. Allerdings trat Gawain auf dem Weg zum Park auf einen Riss im Pflaster, und zwar mit Absicht. Bei den pädagogischen Maßnahmen der früheren Gouvernante hatte das Prinzip des Entsetzens eine große Rolle gespielt. Daher stammte der Hinweis, dass hungrige Bären hinter der nächsten Straßenecke Kindern auflauerten, die auf Risse im Pflaster traten. Susanne verbarg den Schürhaken unter ihrem ehrbaren Mantel. Für gewöhnlich reichte ein Schlag. Es verblüffte die Bären, dass jemand sie sehen konnte. »Gawain?« fragte Susanne und beobachtete einen nervösen Bären, der sie bemerkt hatte und nun versuchte, unauffällig fortzuschleichen.
»Ja?«
»Du bist mit Absicht auf den Riss getreten, damit ich ein armes Geschöpf schlagen muss, dessen einzige Schuld sein Wunsch ist, dich zu zerfleischen.«
»Ich bin nur ein bisschen gehüpft.«
»Oh, na klar. Normale Kinder springen nicht so herum, es sei denn, sie stehen unter Drogen.« Der Junge lächelte. »Wenn ich dich noch einmal dabei erwische, verknote ich dir die Arme hinterm Kopf«, sagte Susanne ruhig. Gawain nickte und lief los, um Twyla von der Schaukel zu stoßen. Susanne entspannte sich zufrieden. Es war ihre eigene Entdeckung. Absurde Drohungen beunruhigten die Kinder überhaupt nicht, aber sie gehorchten. Vor allem dann, wenn man ihnen besonders anschaulich drohte. Die frühere Gouvernante hatte versucht, mit diversen Ungeheuern und Monstren für Disziplin zu sorgen. Immer gab es irgendetwas Schreckliches, das kleine Mädchen und Jungen fortholte, wenn sie Verbrechen begingen. Auf der Liste kindlicher Kriminalität standen zum Beispiel Stottern sowie trotziges und vorsätzliches Schreiben mit der linken Hand. Scherenmänner freuten sich, wenn kleine Mädchen am Daumen lutschten, und immer lauerte ein schwarzer Mann im Keller. Aus solchen Ziegeln der Unschuld wurde das Gebäude der Kindheit errichtet. Susanne hatte zunächst versucht, Gawain und Twyla davon zu überzeugen, dass solche Schrecken gar nicht existierten, doch das machte alles nur schlimmer. Twyla fing an, ins Bett zu machen. Vielleicht setzte sie sich damit unbewusst gegen das entsetzliche Klauenwesen zur Wehr, von dem das Mädchen wusste, dass es unter dem Bett lag. Susanne erfuhr während einer der ersten Nächte davon, als das Kind aufwachte und weinte. Angeblich versteckte sich ein schwarzer Mann im Schrank. Sie hatte geseufzt und nachgesehen, und dann wurde sie so zornig, dass sie den schwarzen Mann aus dem Schrank zerrte, seinen Kopf mit dem Schürhaken bearbeitete, ihm die eine Schulter ausrenkte und ihn schließlich durch die Hintertür nach draußen stieß. Die Kinder lehnten es aus gutem Grund ab, ihren Glauben an Ungeheuer aufzugeben. Sie wussten genau, dass sie existierten. Aber Susanne hatte festgestellt, dass sie auch hingebungsvoll an die Wirkung des Schürhakens glauben konnten. Sie nahm nun auf einer Bank Platz, öffnete ein Buch und las. Jeden Tag brachte sie die Kinder zu einem Ort, wo sie mit Gleichaltrigen zusammen sein konnten. Wenn sie auf dem Spielplatz zurechtkamen, so fand Susanne, brauchten sie sich vor der Welt der Erwachsenen nicht zu fürchten. Außerdem war es ganz angenehm, die Stimmen spielender Kinder zu hören, vorausgesetzt, man wahrte eine sichere Distanz, so dass man nicht hörte, worüber die Jungen und Mädchen sprachen. Für später stand Unterricht auf dem Programm. Damit klappte es jetzt weitaus besser, nach der Verbannung von Lesebüchern über Gummibälle und Hunde namens Fifi. Susanne hatte es geschafft, Gawains Interesse an den Feldzügen des General Taktikus zu wecken, die angemessen blutig waren. Ein anderer, noch wichtigerer Aspekt war, dass derartige Lektüre als zu schwierig für Kinder in Gawains Alter galt. Inzwischen verdoppelte sich sein Wortschatz mit jeder Woche, und er brachte es fertig, bei ganz normalen Gesprächen Ausdrücke wie »Evisceration« zu benutzen. Welchen Sinn hatte es, Kindern beizubringen, sich wie Kinder zu verhalten? In dieser Hinsicht hatten sie ohnehin eine natürliche Begabung. Nach einer Weile nahm Susanne erschrocken zur Kenntnis, dass sie mit den Kindern gut umgehen konnte. Sie fragte sich argwöhnisch, ob das vielleicht in der Familie lag. Ein weiteres Indiz dafür war, dass ihr Haar verdächtig leicht zu einem Knoten gebunden werden konnte, ließ sich daraus der Schluss ziehen, dass sie für den Rest ihres Lebens solche Arbeit verrichten musste? Es war die Schuld ihrer Eltern. Obwohl sie natürlich kein solches Resultat angestrebt hatten, das hoffte Susanne jedenfalls. Sie waren stets bestrebt gewesen, ihre Tochter zu schützen, sie von den anderen Welten fernzuhalten, sie von einer Sphäre abzuschirmen, die gemeinhin als okkult galt, und nun, letztlich lief es darauf hinaus, dass Susanne so wenig wie möglich mit ihrem Großvater zu tun haben sollte. Sie gewann den Eindruck, dass durch diesen Umstand in ihrem Leben irgendetwas verbogen war. Man konnte Eltern natürlich nicht vorwerfen, dass sie ihre Kinder schützten, das war eine ihrer Aufgaben. Außerdem gab es in der Welt so viele enge Kurven, dass man keinen Platz in ihr fand, wenn man nicht ein wenig verbogen war. Susannes Vater und Mutter waren stets gewissenhaft, gewährten ihr ein gutes Zuhause und sogar eine ordentliche Erziehung. Erst später merkte sie, dass mit der Erziehung auch die Bildung kam. Das bedeutete zum Beispiel, wenn jemand das Volumen eines Kegels berechnen musste, konnte er auf Susannes Stohelit zählen. Wer sich nicht an die Feldzüge des General Taktikus oder die Quadratwurzel von 27,4 erinnerte, durfte hoffen, von Susanne Antwort zu bekommen. Wenn man jemanden brauchte, der in 5 Sprachen über Haushaltsgegenstände und andere Objekte reden konnte, die in Geschäften verkauft wurden, stand Susanne ganz vorn in der Kandidatenschlange. Erziehung und Bildung waren ganz einfach. Die Probleme begannen erst mit dem Lernen von gewissen Dingen. Eine gute Erziehung zu bekommen, damit verhielt es sich so wie mit einer ansteckenden Geschlechtskrankheit. Sie machte einen für viele Jobs ungeeignet und gleichzeitig verspürte man den Drang, sie weiterzugeben. Susanne wurde Gouvernante. Das war eine der wenigen Tätigkeiten, die für eine gebildete Frau in Frage kamen. Und sie gewöhnte sich schnell daran. Sie hatte Folgendes geschworen: Wenn sie sich jemals dabei überraschen sollte, wie sie mit einem Schornsteinfeger auf Dächern tanzte, wollte sie sich mit ihrem eigenen Regenschirm erschlagen. Nach dem Tee las sie den Kindern eine Geschichte vor. Sie mochten ihre Geschichten. Die im Buch waren eher langweilig, aber Susannes Versionen weckten ihr Interesse. Sie übersetzte und redigierte beim Lesen. Und dann hackte Jack auch noch den Bohnenstängel durch, fügte den bereits erwähnten Vergehen, Diebstahl, Verführung und unbefugtes Betreten, noch Mord und ökologischen Vandalismus hinzu, aber er kam damit durch und lebte glücklich und zufrieden, ohne die geringsten Gewissensbisse. Was beweist, dass man sich als Held praktisch alles erlauben darf, denn niemand wagt es, unangenehme Fragen zu stellen. Und jetzt, Susanne schloss das Buch, wird's Zeit fürs Bett. Die frühere Gouvernante hatte Gawain und Twyla ein Gebet beigebracht, das die Hoffnung ausdrückte, irgendein Gott möge die Seelen der Kinder annehmen, falls sie im Schlaf sterben sollten. Vermutlich hatte Susannes Vorgängerin sich das gewünscht. Sie nahm sich vor, diese Frau einmal zur Rede zu stellen.
»Susanne!«
erklang Twylas Stimme irgendwo unter der Decke. »Ja?«
»In der letzten Woche haben wir dem Schneevater Briefe geschrieben, weißt du noch?«
»Ja?«
»Aber im Park hat Rachel gesagt, dass es ihn gar nicht gibt und er eigentlich dein eigener Vater ist und alle anderen gaben ihr Recht.«
Im zweiten Bett raschelte und knisterte es. Twylas Bruder hatte sich umgedreht und lauschte. »Ach du meine Güte«, dachte Susanne. Sie hatte gehofft, dies vermeiden zu können. Vielleicht bahnte sich jetzt eine Wiederholung der Sache mit der Seelenkuchenente an. »Spielt es eine Rolle, solange du trotzdem Geschenke bekommst?« fragte sie mit einem direkten Appell an die Habsucht.
»Ja.«
Meine Güte, meine Güte. Susanne nahm auf der Bettkante Platz und fragte sich, wie sie diese Angelegenheit hinter sich bringen sollte. Sie klopfte auf Twylas sichtbare Hand. »Sieh es mal so«, sagte sie und atmete in Gedanken tief durch. »Wo immer Leute begriffsstutzig und absurd sind, wo sie selbst nach sehr großzügigen Maßstäben die Konzentrationsspanne eines Huhns im Sturm und das Ermittlungsgeschick einer einbeinigen Kakerlake haben, und wo immer Leute viel zu leichtgläubig sind und sich auf erbärmliche Weise an die Gewissheiten der Kindheit festklammern, dabei die Realität des tatsächlich existierenden Universums ebenso gut verstehen wie eine Auster die Kunst des Bergsteigens. Ja, Twyla, an solchen Orten gibt es den Schneevater.« Es war still unter der Decke. Doch Susanne spürte, dass ihr Tonfall die gewünschte Wirkung erzielt hatte. Die Worte bedeuteten eigentlich gar nichts. Genau darin kam das innere Wesen der Menschheit zum Ausdruck, hätte Susannes Großvater vielleicht kommentiert.
Nacht!
Gute Nacht, sagte Susanne.